Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke.
Ja, 6 Jahre Podcast. Manchmal muss ich in die Archive gucken, um zu sehen, wie lange wir das eigentlich schon machen.
Fühlt es sich kürzer oder länger an?
Irgendwie beides. Also irgendwie denke ich, wir machen das schon ewig, aber dass es 6 Jahre sind, hätte ich trotzdem nicht gedacht.
Aber erzähl doch mal, warum guckst du denn so viel in die Archive im Moment?
Ja, im Moment gucke ich in die Archive, weil wir tatsächlich alle unsere Folgenbildchen, Episodenbildchen nach und nach neu machen. Wir haben nämlich einen neuen Auftritt. Ich glaube, das sagt man so.
Hört sich gut an.
Ein neues Key-Visual für Instagram. Überall,
wo ihr uns gerade hört. In jedem Podcast-Player müsstet ihr das jetzt inzwischen schon sehen. Unsere Merian ist etwas farbiger geworden. Du hast gerade schon zitiert, alles so schön bunt hier.
Nina Hagen, ich glotz TV. Dafür ist die Petra zu
jung. Ja, ich kann das leider nicht.
Ja, es ist alles bunt geworden und wir haben da jetzt Freude dran. Da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr da drauf guckt. Wenn ihr kommentieren wollt, dann am besten eben in den Playern, also zum Beispiel bei Spotify oder auf Instagram.
Genau.
Oder ihr schreibt uns eine Nachricht. Also wir haben natürlich auch ein Kontaktformular auf unserer Website. Da könnt ihr auch ganz einfach uns eine, ja, letztlich klassische Mail schreiben, kommt dann wie eine klassische Mail bei uns an.
Und was ihr auch machen könnt, ist uns einen Kaffee spendieren. Wir haben eine Kaffeekasse auf der Website und wir brauchen unbedingt Kaffee, weil wir so viele neue Folgen noch geplant haben. Ganz tolle Sachen. Wir haben demnächst auch wieder Gästinnen hier und es braucht Kaffee. Also wir würden uns freuen.
Ja. Es braucht unbedingt Kaffee. Ja, und jetzt kommen wir zu unserer heutigen Folge. Das ist praktisch Teil 4 unseres kleinen Sommer-Specials über etwas anders inspirierende Frauen, die nämlich alle einen etwas, sagen wir mal, ja, dubiosen oder sogar kriminellen Hintergrund haben. Also die erste war Friederike Mandelbaum, eine Hehlerin. Und dann hast du, Petra, uns vorgestellt.
Adele Spitzeder aus München, die das erste Schneeballsystem entwickelt hat, also eine Bankenbetrügerin.
Und dann kam Helena Blavatsky. Ja, das ist schwer zu beschreiben. Also sie war Esoterikerin, aber man hat ihr auch Scharlatanerie vorgeworfen. Also auch eine Form von Betrug, auch im 19. Jahrhundert. Ja, und jetzt, Petra?
Ja, aber jetzt zu unserer heutigen Folge. Wir wollen doch eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Also es geht um Gewalt und sexualisierte Gewalt. Wenn ihr da Schwierigkeiten habt, euch das anzuhören, dann vielleicht dieses Mal nicht. Pulan Devi heißt unsere heutige Frauenfigur. In dem Zusammenhang wollte ich auch noch verweisen, ihr habt ja bestimmt alle mitbekommen in den letzten Jahren, angefangen bei Gisèle Pelicot in Frankreich und bei uns aktuell Colleen Fernandes. Und vielleicht habt ihr auch gehört von Claudia Wuttke, einer Kollegin von uns, einer Autorin, einer Krimi-Autorin, die auch von ihrem Mann, ohne dass sie es mitbekommen hat, ja, sorry, ist wirklich ein schwieriges Thema. Sie wurde von ihrem Mann mehrfach vergewaltigt und wurde dann von der Polizei darauf hingewiesen, weil die an die entsprechenden Daten gekommen sind. Und die Claudia Wuttke hat eine Petition entwickelt, weil nämlich viele dieser Fälle von den gesetzlichen Grundlagen her schon verjährt sind, weil sie sich eben nicht früher melden konnte, weil sie nichts davon wusste. Da hat sie eine Petition aufgesetzt, dass dieses Gesetz verändert wird. Und sie hat auch ein Crowdfunding dafür. Und wir verlinken euch das in den Shownotes. Ich kann aber auch den Namen nochmal sagen. Claudia Wuttke, wie gesagt, und ihr Engagement läuft unter dem Wort Ungebrochen. Vielleicht könnt ihr da auch schon mal gucken und sonst eben auf den Link klicken. Genau. So viel vielleicht dazu. Und unsere Pulan Devi, wir gehen dieses Mal nach Indien, wo wir wohl noch nie waren mit unserem Podcast.
Wir haben es nur gestreift, ne, bei der letzten Folge über Helena Blavatsky, die ihre theosophische Gesellschaft in Indien gegründet hat.
Diesmal gehen wir nach Nordindien, Mitte des 20. Jahrhunderts, also auch nicht so weit in die Vergangenheit. Und Pulan Devi war ein junges indisches Mädchen, das wie alle anderen jungen indischen Mädchen jung verheiratet werden sollte und eine brave Ehefrau und Mutter sein sollte. Aber das wurde ihr so schwer gemacht von ihrem ganzen Dorf, dass sie Misskredit gebracht hat, dass ihr nichts anderes übrig blieb, als in die Berge zu flüchten und Banditin zu werden. Neue Kritik. Da hört man schon so ein bisschen, wo der herkommt. Also links sozialistisch und stammt wohl noch aus der Zeit der Studierendenbewegung. Und dann gibt es noch eine Autobiografie, die wurde auch in den 80ern geschrieben. Ich halte das mal hier in die Kamera.
Ja, du musst deinen Blur ausmachen, Petra.
Geht nicht, ne? Naja, also es ist jedenfalls knallrot.
Das kann ich sehen. Also, dass es rot ist, kann ich Ach so. Sehen.
Ich war die Königin der Banditen, die Autobiografie. Und dann ist ein dicker, fetter Blurb von Betty Mahmoudi da drauf. Weißt du noch, wer das war?
Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich kann jetzt nur Falsches sagen.
Das ist die mit Nicht ohne meine Tochter.
Ach ja,
wo
genau.
Wo sie in den Iran im Iran geheiratet hat und ihr Mann dann ihre Tochter nicht gehen lassen wollte. Das war ja, glaube ich, auch ein Riesenbestseller und ein Film dann noch dazu.
Genau.
Ich erzähle da, glaube ich, später noch was zu. Aber das war jedenfalls so meine Quellenlage. Es gibt halt nicht sehr viel. Wikipedia hat dann noch ein bisschen was. Und da stütze ich mich jetzt drauf. Also, sie wurde geboren am 10. August 1963 in Gorkhapuwa. Ich möchte mich für alle indischen Ortsnamen und Menschennamen entschuldigen, die ich falsch ausspreche. Das war jedenfalls ein kleines Dorf im Bundesstaat Uttar Pradesh. Der 10. August ist ein hinduistisches Blumenfest und deswegen bedeutet ihr Name Pulan auch Blume. Den Namen Devi bekommt sie erst später, weil das so eine Ehrenbezeichnung ist, wie wir das ja in der letzten Folge hatten mit Mahatma Gandhi. Ich erinnere mich, dass ich gegoogelt habe, dass Mahatma eine Ehrenbezeichnung ist. Und Devi ist eben auch eine Ehrenbezeichnung, heißt eigentlich Göttin. Also sie ist dann eigentlich die Blumengöttin mit diesem Namen. Was das mit Göttin auf sich hat, erzähle ich auch später noch. Ihre Mutter heißt Mulan, also sie heißt Pulan, die Mutter heißt Mulan. Der Vater heißt Devidi, er war Landarbeiter bei einer adligen Familie. Es gibt ja diese ganzen Kasten in Indien und diese Adelskaste hieß oder heißt Thakur. Also er war bei einer adligen Thakur-Familie als Landarbeiter tätig und auch selbst zu Hause dann noch als Seilbinder. Dabei mussten ihm seine Kinder dann auch frühzeitig helfen. Sie hat drei Schwestern und einen Bruder. Natürlich geht auch nur der Bruder in die Schule. Also sie lernt nicht lesen und schreiben. Sie wohnen in ärmsten Verhältnissen in einer Lehmhütte mit Blick auf den Fluss und Berge. Sie selbst gehören zur Kaste der Malar. Das sind die Bootsfahrer oder Fischer. Und dieses Dorf Gorkhapuwa war ein ganz, ganz kleines Dorf, das sehr schlecht zu erreichen ist in Monsunzeiten, nicht mal mit dem Ochsenkarren. Mit 11 Jahren wird sie verheiratet. Putilal heißt ihr Ehemann, 35 Jahre alt, kommt aus derselben Kaste, wohnt im Nachbarort und kommt wohl zu der Familie und sagt, er möchte sie heiraten. Kinderehen sind eigentlich seit 1927 bzw. 1955 gesetzlich verboten, aber durchgesetzt wird das nur in größeren Städten. Er verspricht zwar, dass er Pulan erst zu sich nehmen wird, wenn sie älter ist, wenn sie menstruiert, aber entscheidet sich danach doch um und nimmt sie sofort mit und sagt, er brauche jemanden für den Haushalt. Das heißt, sie muss da viel arbeiten, er misshandelt sie und sie möchte da natürlich wieder weg und rennt zurück nach Hause, darf auch kurze Zeit bei einem Onkel dann bleiben, wo sie aber wenig erwünscht ist. Vor allen Dingen ihr Cousin fängt wohl an, schlecht über sie zu reden. Und man kann sich vorstellen, wie schnell das geht, dass der Ruf einer Frau oder eines Mädchens auf dem Dorf ruiniert wird, wenn er einfach nur sagt, keine Ahnung, sie hat mir in die Augen geschaut, statt bescheiden auf den Boden zu blicken. Das reicht schon. Und schließlich entscheidet Putilal, also ihr Ehemann, sich auch, er will sie jetzt auch nicht mehr, sie ist zu anstrengend, zu kompliziert, er hat eine andere Frau gefunden, wahrscheinlich ein anderes Mädchen, und bringt sie zurück in ihr Heimatdorf. Seine erste Frau ist übrigens auch jung gestorben, also man kann sich vorstellen, was das für ein Mann war. Ja, und jetzt ist also Pulan mit 12, 13, 14, ich weiß gar nicht, wie lange sie da war, zurück in ihrem Heimatdorf. Das ist furchtbar unehrenhaft, also dass eine Frau ihren Mann verlässt oder dass der Mann sie zurückschickt, weil sie keine gute Frau ist. Das ist mit viel Scham behaftet. Und so ist sie da jetzt als junge Frau praktisch ehrlos und rechtlos zurück in ihrem eigenen Dorf. Der Cousin macht weiter mit seinen Beschuldigungen und erzählt irgendwelche Sachen über sie, sodass sie schließlich mehrfach von der Polizei aufgegriffen wird wegen, keine Ahnung, schändlichem Lebenswandel oder so. Und die Polizei ist auch immer stark bestechlich. Also es ist wohl durchaus wahrscheinlich, dass der Cousin danach geholfen hat. Das heißt, sie wird aufgegriffen, sie wird verhaftet, sie wird vergewaltigt von der Polizei. Also die absolute Entehrung. Damals war das so, dass eigentlich von Frauen erwartet wurde, wenn nur die Gefahr besteht, dass sie vergewaltigt werden, dass man sich lieber umbringt, statt diese Schande über sich und die Familie zu bringen. Ja, und so entscheidet sie sich, dass sie weg muss aus ihrem Dorf. Sie ist jetzt 17 oder 18. Sie hat halt die Wahl, sie bringt sich selbst um, sie wird Prostituierte oder sie wird Banditin.
Oh, aber das, so eine Wahl dürfte ja nicht jedes Mädchen irgendwie sich so gesagt haben.
Das mit der Banditin?
Ich werde Banditin.
Ja, ja. Also es war tatsächlich so um diese Zeit, dass es, also in den 60er, 70er und 80ern, dass es da in diesem Landstrich von Indien extrem viele Verbrecher, Banditenbanden gab. Also die wohnten dann in den Bergen oder in Schluchten, die es da viel gab und haben oft die Dörfer überfallen, haben Leute ausgeraubt, Leute erpresst. Also es war praktisch ein Lebenswandel für Leute, die nichts anderes mehr tun konnten. Und so ging es ja Poulan Devi auch. Also die wusste einfach nicht mehr, wohin mit sich. Man weiß nicht genau, wie so der erste Kontakt zustande kam, aber diese Banditenbanden, die waren schon auch immer noch mit diesen Dörfern verbunden, weil sie ja zum Beispiel ihre Lebensmittel irgendwoher brauchten. Also da war immer so ein Kontakt, den die Polizei auch nicht so richtig mitgekriegt hat oder vielleicht dann nochmal weggeschaut hat. Also es war immer irgendwie so eine Verbindung da. Und da lernt sie wohl irgendjemanden kennen, der irgendwie mit Banditen zu tun hat. Und so kommt sie da rein zu einem Anführer namens Babu Gujar Singh, der sie aber, also sie geht nicht freiwillig mit. Er entführt sie und nimmt sie als Frau in großen Anführungszeichen wieder. Gilt als sehr mächtig, sehr brutal, sadistisch. Und so die Geschichten, die dann so in den Dörfern um ihn herum waberten, da wird er richtig wie so ein Dämon beschrieben, wie diese indischen Dämonen. Exhibitionistisch, sadistisch und so weiter. Also er hat dann auch, ich habe schon gesagt, ich will nicht so sehr ins Detail gehen, aber er hat sie wirklich auch schwer vergewaltigt vor anderen Leuten und so weiter. Poulan hat auch später gesagt, es gab schon auch andere Frauen in diesen Banditenbanden, aber die wurden alle gezwungen zu diesem Leben und mit diesen Männern. Jetzt gab es da noch einen anderen Banditen in dieser Bande, der heißt Vikram, der möchte dann selbst Chef der Bande werden und der schießt diesen Babu Gujar Singh und nimmt sich Poulan als Frau. Dieses Mal aber wohl mit ihrer Einwilligung, also zudem den fand sie zumindest sympathisch. Ja, und jetzt fängt es an, dass sie nicht nur da draußen in diesen Schluchten und Höhlen bleibt und sich um das Wohlergehen der Banditen kümmert, sondern dass sie tatsächlich auch mitgeht auf Raubüberfälle. Es ist jetzt so eine Bande aus 20, 30 Männern. Sie schneidet sich die Haare ab, sie trägt Männerkleidung, entweder Jeans oder, was diese Banditen auch oft gemacht haben, Polizeiuniform. Um wahrscheinlich so aus der Ferne nicht direkt erkannt zu werden, nehme ich an, aber wohl auch um so, also praktisch auszudrücken, wir sind auch eine Ordnungsmacht oder die Ordnungsmacht. Ihr ist es dann wichtig, dass sie sich endlich an ihrem Ex-Mann rächt. Also das möchte sie jetzt auf jeden Fall, bevor sie irgendwelche...
Also der Erste oder der Zweite?
Der Erste. Also der Banditen-Ehemann, der ist ja getötet worden, den gibt es ja nicht mehr. Aber so, der Erste, der sie mit 11 geheiratet hat, an dem möchte sie sich jetzt rächen. Und wahrscheinlich, das hätte ich vielleicht wirklich in der Autobiografie nachlesen sollen, wie sie das geschildert hat. Aber in der Biografie steht, dass er sich wohl in der Weizenkammer versteckt hat und nur noch der Kopf schaute raus aus so einem Haufen Weizen, damit er den Banditen entkommt. Aber sie haben ihn trotzdem gefunden. Und ihr Partner Vikram hält sie davon ab, ihn zu töten. Also sie wollte ihn eigentlich töten, aber Vikram hält sie davon ab. Und bei Wikipedia stand dann noch, sie setzten ihn zur Abschreckung auf einen Esel, der durchs Dorf geführt wurde. Also Demütigung, Rache. Ansonsten geht es aber bei diesen Raubzügen viel um Schmuck, Geld und Gewehre. Wenn es um Rache ging, dann anderen Banditenbanden gegenüber meistens. Ja, jetzt wird das da langsam in der Gegend bekannt, dass Pulan zu diesen Banditen gehört und es wird ein Such- und Haftbefehl gegen sie ausgestellt, wegen eines Mordes nach einem Raubüberfall. Und dann soll sie auch noch jemanden überfallen haben, der einer höheren Kaste angehörte als sie selbst, und zwar wieder einen von diesen Takurs, also von dieser adligen Kaste. Und im August 1980 wird Vikram, ihr derzeitiger Gefährte, von diesen verfeindeten Takurs erschossen. Pulan wird von ihnen festgehalten, 22 Tage lang erneut öffentlich vergewaltigt, kann dann aber fliehen und geht zurück in die Berge, in die Schluchten und baut sich dort, da ja ihr Gefährte Vikram erschossen wurde, eine neue Bande auf. Das kann sie aber nicht alleine machen, weil die männlichen Banditen sie wohl nicht allein als Anführerin akzeptiert hätten. Und so tut sie sich mit einem gewissen Mansingh Yadav zusammen. Bei Wikipedia stand dann noch, bei einem ihrer Raubzüge gelang es, den Palast von Jagannathpur zu besetzen. Habe ich in der Biografie nicht gefunden. Sie würden dann auch nicht lange da geblieben sein, weil sie eigentlich ständig das Quartier wechseln mussten und sich vor der Polizei fliehen. Sie hatten große Informationsnetze, die sich so über die Dörfer gezogen haben. Wie gesagt, sie brauchten auch immer mal Unterstützung, was Verstecke anging, Informationen anging. Meist war das dann natürlich bei Leuten aus den eigenen Kasten. Und war auch immer mit hohen Geldgeschenken verbunden, weil viele der Banditen Kopfgeld ausgesetzt war. Das heißt, die DorfbewohnerInnen hätten auch das Kopfgeld nehmen können, wenn sie der Polizei Bescheid gesagt hätten. Deswegen mussten die Banditen mit Geldgeschenken gegensteuern. Ja, und so langsam entsteht eine Legende um sie. Ist ja sowieso außergewöhnlich, dass sie eine Frau ist. Sie gilt als sehr schnell, sie macht das alles zu Fuß, also sie haben keine Esel, keine Motorräder, keine Fahrräder, also es wird alles zu Fuß gemacht. Sie ist uniformiert unterwegs und sie hat ein Megafon dabei, wo sie dann ruft, ach warte, hier habe ich so ein schönes Zitat, wahrscheinlich muss man das piepen, also sie hat sehr viel geflucht. Hört gut zu, ihr Dorfleute, ruft sie zum Beispiel, ich weiß, dass Piep, Piep hier sind, wenn ihr sie versteckt, werden wir unsere Gewehre in eure Piep stecken und euch in die Luft jagen. Bringt euer Geld und euren Schmuck heraus. Ihr habt mich gehört, ich bin Pulan. Wenn ihr diese Schweinehunde nicht herausrückt, dann werden wir euch zu Brei machen.
Sehr deutlich.
Sehr deutlich. Ich weiß allerdings nicht, woher das jetzt stammt. Also wer jetzt dieses Zitat aufgeschrieben haben will, weiß ich nicht. Und dann kommt es im Februar 1981 zum sogenannten Massaker von Bemai. Das ist wieder ein Überfall gegen diese Takurs, gegen diese höhere Kaste, wo Pulan mit 40 Männern unterwegs ist, in kleinen Booten über den Fluss, kommt in dieses Dorf Bemai und da 20 Männer tötet. Sie hat eigentlich diese zwei Leute gesucht, die ich da gerade erwähnt habe, Shri Ram und Lala Ram, die haben sie wohl auch vorher schon misshandelt. Die findet sie nicht, aber 20 Tote lässt sie zurück und nimmt viel Beute mit, die wahrscheinlich vorher selbst gestohlen war. Und dieses Ereignis ist so groß und außergewöhnlich, dass jetzt auch die Presse sich fragt, wer ist diese Frau, was treibt diese Frau an? Was sie aber nicht so schön neutral niederschreiben, sondern sie machen dann Sachen daraus wie, die Königin der Banditen fordert Rache und die Blumengöttin durstet nach Blut. Man kennt das.
Klingt poetisch, ja. Aber ich meine, darüber neutral zu berichten, wäre auch ein bisschen viel verlangt, ne? Also, ich meine, das ist jetzt wieder was anderes, das dann in so blumige Worte zu packen, aber brutal ist es ja schon. Alles, was du erzählst, ist brutal.
Ich weiß, also, ich weiß.
Auch ihr, also was mit ihr gemacht wurde, ja, ne? Mit 11 Jahren verheiratet, dann zum Geschlechtsverkehr gezwungen, mehrfach vergewaltigt, zigfach und dann auch noch gedemütigt. Ja. Und also das ist alles so grauenhaft, ja, furchtbar.
Tut mir leid, aber irgendwie fand ich die Frau trotzdem so interessant.
Ja, weil sie sich gewehrt hat.
Weil sie sich gewehrt hat, weil sie eben nicht gesagt hat, ich nehme mir mein eigenes Leben oder ich ziehe mich zurück und mache, was die Männer von mir wollen.
Aber darüber dürften die indischen Zeitungen wahrscheinlich auch nicht geschrieben haben.
Nein, also ganz bestimmt
nicht. Das war nicht deren Thema.
Nein, also, genau. Und deswegen ist sie dann eben gleich die Königin und die Göttin, statt eine einfache Frau zu sein. Es gibt übrigens keine Fotos von ihr um diese Zeit. Ein Journalist, ich glaube ein britischer Journalist, erzählt dann später dieser Biografin, er wäre dann mal zu Pulans Familie gereist und hätte dort die Schwester von, oder eine der Schwestern von Pulan gesehen. Und die sei ja auch so schön gewesen und sein Fotograf wäre richtig verliebt in sie gewesen. Und dann hätte Pulans Bruder gesagt, ja, Pulan selbst ist aber noch viel, viel schöner.
Aha.
Und dann sagte er, diese Bemerkung verleitete mich zu einem Bild von Pulan Devi als verführerische Banditenschönheit. Also so kommen dann halt diese Schlagzeilen zustande und dann ergänzte das noch, nachdem Pulan dann in Erscheinung getreten ist. Aber die wirkliche Pulan, die jetzt aufgetaucht ist, ist hässlich wie die Sünde. Also da geht er dann gleich wieder ins andere Extrem. Und es gibt Fotos von ihr direkt nach ihrer Waffenniederlegung. Sah sie jetzt nicht besonders glücklich aus, aber später gibt es Fotos von ihr, wo sie viel entspannter und glücklicher aussieht und sie ist wunderschön. Sie ist keine, wie war das, hässlich wie die Sünde. Also, und auch wenn sie hässlich wie die Sünde wäre, wäre es ja auch völlig wurscht, aber eben nicht für die Boulevardpresse. Also sie wird zu dieser Schönheit stilisiert, zu dieser Heldin, gleichzeitig natürlich aber auch Heilige oder Hure wird sie auch zur Hure stilisiert. Und dass sie Rache wollte für ihre Erniedrigungen und so. Also es wurde schon erwähnt, aber dann eben immer nur so im Kontext dessen, dass sie die Rache-Göttin ist. Inzwischen gibt es auch ein Kopfgeld auf sie, 10.000 Rupien. Ich habe versucht zu recherchieren, durchschnittliche Inder, Männer vermutlich, hatten ein durchschnittliches Jahreseinkommen von ein paar tausend Rupien. Also sind 10.000 schon ordentlich. Aber sie entkommt immer wieder, wie durch ein Wunder, schreibt die Presse. Sie springt wie eine Katze über die Wand oder sie versteckt sich im Sari unter Frauen eines Dorfes. Das heißt, sie kommt immer irgendwie davon. Und sie selbst sagt später, die Göttin Durga war bei mir, sie beschützte mich.
Hatten die eigentlich spezielle Menschen, die sie überfallen haben? Also ein Teil davon war ja Rache für sie. Ist klar, das bezog sich dann irgendwie auf bestimmte Leute, eine bestimmte Kaste. Aber sonst haben die Unterschiede gemacht, wie wohlhabend jemand war, ob jemand jetzt in der Villa wohnt oder ob jemand arm ist. Haben die genommen, was da war?
Also sie wird halt öfter zu so einer Robin Hood-Figur stilisiert. Das steht auch bei Wikipedia so. Aber es ist nicht so wirklich zu erkennen. Also es war nicht so, dass sie nur Reiche überfallen haben und das den Armen gegeben haben. Sie haben das selbst behalten, alles, was sie kriegen konnten.
Gut, sie waren ja selber arm.
Absolut, genau. Und das, was sie an Geld geraubt haben oder Schmuck, was man halt in Geld umsetzen konnte, das wurde dann in Waffen reinvestiert. Also sie brauchten halt immer neue Waffen. Das Einzige, was ich mir denken kann, also es gab halt, du hast ja auch gerade gesagt, diese Rachefunktion, wenn, dann rächt sie sich an denen, die etwas angetan haben. Angeblich soll sie Männern den Penis abgeschnitten haben. Sie soll ihre eigenen Männer aufgefordert haben, die von ihnen überfallenen Frauen zu vergewaltigen. Da hat sie aber danach ganz deutlich gesagt, nein, das hat sie nie im Leben gemacht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so Frauen wie sie praktisch in den Dörfern das schon so ein bisschen gesehen haben. Also sie war so ihre Retterin oder ihre Rachegöttin, aber ohne, dass sie diese ganze Sache von den Boulevardblättern dafür gebraucht hätten. Also einfach nur zu hören, da gibt es eine Frau, die lehnt sich auf gegen die Männer, die rächt sich an den Männern. Und auch wenn wir das nicht tun und nicht können, ist das ja doch irgendwie so eine Heldin für uns.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die Bücher über sie, die sind ja auch erschienen, da war sie noch keine 30.
Ne? Ja, also. Genau.
Also sie muss ja irgendwie Eindruck gemacht haben. Also geht ja gar nicht anders.
Ja, und das denke ich mir eben, also dass sie so eine Art Vorbild war, auch wenn sie es eigentlich nicht war, weil sie selbst auch viel zu gewalttätig war. Aber ich denke mal, dass man auch oft denkt, Gewalt ohne Gegengewalt geht wirklich nicht. Das wird dann auch später gesagt, als, da komme ich gleich zu, viele Banditen haben dann irgendwann aufgegeben, also die haben die Waffen niedergelegt nach Verhandlungen und so weiter. Und da haben auch viele kritisiert, so könnt ihr doch diesen Banditen nicht Herr werden. Also die waren so gewalttätig, jetzt müsst ihr doch auch brutal zu denen sein und zum Beispiel die Todesstrafe verhängen. Also wie gesagt, sie war dann so eine Art Ausnahmefrau für die vielen anderen Frauen auf dem Land, die unter dem Patriarchat litten und leiden. Und wenn es solche Ausnahmen gibt, dann sind es halt immer so gleich riesige Ausnahmen gewesen. Also zum Beispiel war ja Indira Gandhi, was war die Ministerpräsidentin?
Ja, soweit ich weiß, ja.
Ja. Die wurde 1984 ermordet, also nur kurze Zeit danach. Aber Indira Gandhi gehörte zu einer hohen Kaste, zu einer hohen gesellschaftlichen Klasse. Das heißt, sie hatte ganz andere Startbedingungen. Und deswegen waren diese Ausnahmen praktisch noch viel größer. Also es gab ja zum Beispiel auch in Großbritannien Margaret Thatcher, aber bei denen war es dann eben nicht so, dass Margaret Thatcher irgendwo ganz, ganz oben stand und alle anderen Frauen in Großbritannien die schlecht bezahltesten Arbeiterinnen gewesen wären oder nicht mal arbeiten durften, sondern nur Hausfrauen sein durften. Und dieser Unterschied war viel, viel größer damals in Indien. Und die normale Frau muss sich halt vollends unterordnen, ihrem Vater, ihrem Mann, sie muss den Haushalt führen, muss sich um die Kinder kümmern, muss sich immer hinten anstellen, muss praktisch ihre gesamte Persönlichkeit aufgeben. Und gleichzeitig, perfiderweise, wird ihnen das eben als Stärke verkauft. Also es wird gesagt, der starke Rücken und das unendlich gebende Herz ist die Frau im Haushalt. Dein Opfer ist deine Stärke. Eine Göttin ist uns ins Haus gekommen. Und es gibt auch so ein paar Göttinnenlegenden. Also es gibt halt starke Göttinnen im indischen Pantheon, aber das sind dann immer die wie zum Beispiel Indira Gandhi, ganz, ganz oben stehen und ganz, ganz anders sind als die normalen Frauen, der größte Teil der Frauen in Indien. Und dementsprechend ist es dann eben auch leichter, in Indien einer normalsterblichen Frau den Beinamen Göttin, also Devi, zu geben, als wir das jetzt hier bei uns machen würden. Das wäre ja ein bisschen albern, aber in Indien ist das nicht albern, da ist das halt wirklich eine Ehrenbezeichnung. Ja, wie schon erwähnt, diese ganzen Banditenbanden haben viele Jahrzehnte das Land dort unsicher gemacht. Und bislang hatte die Polizei die Strategie verfolgt, einfach alle zu erschießen und stolz darauf zu sein. Also auch schon vor der indischen Unabhängigkeit, die britischen Herrscher sind auch so vorgegangen. Und danach haben die Inder selbst das auch so übernommen. Es gab Anfang der 60er einen ersten Versuch, das zu verändern. Da hat ein Politiker, der Nachfolger von Gandhi, der hieß Bhave, versucht, Landbesitzer dazu zu bringen, den vielen, vielen Landlosen etwas von ihrem Land abzugeben. Mit Liebe hat er versucht, sie zu zwingen, hat er gesagt. Und hat religiös argumentiert und hat gesagt, ein Sechstel des ganzen Landes würde schon helfen, um den vielen Landlosen etwas zu geben. Und er ist dann tatsächlich mit seinen Männern in die Schluchten gegangen und hat versucht, mit den Banditen zu verhandeln. Und da haben sich schon einige ergeben, wurden dann strafrechtlich verurteilt, wurden dann danach wieder freigelassen und niemand von denen ist zurückgegangen in dieses Banditenleben. Also es war nicht so, dass die das alle aus Überzeugung gemacht haben. Das war auch, weil die auch keine anderen Möglichkeiten hatten. Dann gab es in den 70ern nochmal eine solche Friedensmission, wie es hieß, die auch von beiden Seiten erwünscht war. Also die Banditen sind auch von sich teilweise auf die Behörden zugegangen und haben dann aber gesagt, ihre Bedingungen sind zum Beispiel keine Vollstreckung der Todesstrafe, keine Handschellen, offene Gefängnisse, anständige Essensrationen. Und auch da hat man wieder gemerkt, sobald sie entlassen wurden, sind sie nicht wieder Banditen geworden, sondern Landwirt, Yogalehrer, Zauberkünstler, Politiker. Mhm. Und in den 1980ern dann, jetzt kommen wir wieder zu Pulan, gab es im Grunde schon wieder eine neue Generation von BanditInnen. Also sie haben immer einige erwischt und einige überzeugt, aber es war nicht so, dass das plötzlich alles weg war. Und 1982 wurden in Uttar Pradesh, also in diesem Bundesstaat, 1080 Banditen getötet und über 10.000 gefangen genommen. Also so groß war das Problem. Da entscheidet sich jetzt einer, der besonders als Held gesehen wurde. Also er wurde in den Dörfern gefeiert, weil er wohl tatsächlich Reiche ausraubt und Arme unterstützt, sehr religiös
ist. Also der Robin Hood.
Der war vielleicht dann wirklich eher so und sogar gut zu Frauen war. Mhm. Das war Malkan Singh. Und das hat auch Pulan mitbekommen und scheint sie auf den Gedanken gebracht zu haben, dass sie das vielleicht auch machen könnte. Sie hatte wohl auch Schwierigkeiten, also man hatte wohl in den Dörfern monatelang nichts mehr von ihr gehört. Also sie hatte diese Unterstützung verloren. Und deswegen entscheidet sie sich jetzt aber ins anliegende Bundesland oder in den Bundesstaat sich durchzuschlagen, wo sie sich dann eine gerechtere Behandlung erhofft. Also sie geht dann heimlich nach Madhya Pradesh. Und dort nimmt sie Kontakt auf mit dem Superintendent Rajendra Chaturvedi, der sie dann tatsächlich in ihrer Schlucht besuchen geht, unbewaffnet. Und er bringt ihr Fotos von ihrer Familie mit.
Mhm.
Sie stellt Bedingungen. Sie sagt, sie möchte ihre Familie unbedingt wiedersehen, was erfüllt wird. Die Familie soll geschützt werden, was auch erfüllt wird. Sie möchte nicht nach Uttar Pradesh ausgeliefert werden, was auch erfüllt wird. Und sie möchte in ein offenes Gefängnis, was auch erfüllt wird. Es dauert noch einen Monat, bis sie sich ergibt, aber sie hat sich jetzt entschieden, sie möchte dieses Leben als Banditin wirklich aufgeben. Und am 12. Februar 1983 legt sie ihre Waffen nieder. Das findet statt auf einer Ehrentribüne auf der Dachterrasse eines Colleges unter dem Bild von Mahatma Gandhi und der Göttin Durga. Und dass sie da also wirklich ihre echten Waffen niederlegen, das ist besonders symbolträchtig, weil halt ihre Waffen sind ihr Statussymbol, sichern halt ihr Überleben und sind zugleich, wie in der Biografie stand, weihevolles Andachtsobjekt. Manche Banditen hatten vergoldete Plaketten der Göttin Durga an ihre Gewehre geheftet, damit ihr Schutz auf dieses lebenswichtige Instrument ausstrahlte.
Also entscheidet sie das nicht nur für sich, sondern auch für ihre Co-Banditen, also für die ganze Bande?
Für sechs weitere. Sechs weitere Männer sind dabei und ihr Gefährte Mansingh Yadav, also ihr sowohl privater Lebensgefährte als auch ihr Mitbandenanführer. Das heißt also wirklich, sie legt ihre Waffen dahin, gibt alles ab und sie kniet sich vor dem Landesminister nieder und küsst ihm die Füße und legt ihm eine Blumengirlande um den Hals. Es sind viele Schaulustige da, die jetzt alle wissen wollen, wie denn diese wunderschöne Banditenkönigin aussieht, sind enttäuscht, die ist ja ganz klein und schmächtig und guckt böse drein und verhält sich auch nicht besonders weiblich. Sie wirft der Presse jede Menge Flüche entgegen. Ich hasse dich, verschwinde aus meinen Augen und schlimmere Worte. Ja, sie kommt dann tatsächlich ins Gefängnis, ins Zentralgefängnis Gwalior und sie setzt durch, dass sie in die Männerabteilung kommt. Also sie sagt, sie war jetzt die ganzen Jahre mit ihren Männern da zusammen, sie will doch jetzt nicht in die Frauenabteilung. Hatte einen großen Hof, einen Tempel, Gemüsegarten, Volleyballplatz. Also klingt erstmal relativ angenehm für die Umstände. Sie wird weiterhin von der Presse belagert, sie gibt auch Interviews, hat aber immer ganz unterschiedliche Geschichten. Also man weiß nie so richtig bei vielen Dingen, wie das denn nun genau gewesen ist. Und auch dieses Massaker in Bemai sagt sie auch mal so, wie denn das gewesen ist. Ihr Gefährte Mansingh Yadav ist immer dabei bei diesen Interviews und übersetzt auch oft, weil sie wohl einen sehr schweren Dialekt spricht und eben auch nicht lesen und schreiben kann. Und er scheint so der Einzige gewesen zu sein, dem sie wirklich vertraut hat. Ja, sie wird also angeklagt. 66 Verbrechen werden ihr zur Last gelegt. Morde, Raubüberfälle, Entführungen und illegaler Waffenbesitz. Sie bleibt aber 11 Jahre im Gefängnis ohne Gerichtsverhandlung. Okay. Man scheute sich, sagt Wikipedia, vor einem Prozess, da dort Misshandlungen der Polizei und Verfehlungen der Obrigkeit zur Sprache gekommen wären. Sie steht mit Indira Gandhi im Briefkontakt und mit dem Ministerpräsidenten Arjun Singh. Im Februar 1994 kommt sie frühzeitig frei, beziehungsweise was heißt frühzeitig, sie ist ja noch nicht verurteilt worden. Sie kommt frei, weil sie 2 Tumore im Magen hat. Die werden operiert und dabei wird ihr so nebenbei ohne ihre Einstimmung der Uterus entfernt.
Mhm. Also sie ist jetzt 31, ne? 1994 hast du gesagt.
Genau.
Mhm.
Ja. Da könnte sie ja noch Kinder kriegen, das muss man ja doch wohl verhindern.
Ja, jetzt muss man ja wirklich mal sagen, bei ihrer, sagen wir mal, Banditenkarriere war sie unfassbar jung.
Ja, halbes Kind, Teenager. Nee, Teenager nicht mehr.
Nee, Teenager nicht, aber sie war Anfang 20.
Ja.
Aber ihre, ja, sagen wir mal, Teenagerjahre, das war ja auch schrecklich.
Ja.
Ne? Weil du hast das eben so gesagt, es wären Verbrechen oder sagen wir mal, ne, so Polizeifehler und so weiter zur Sprache gekommen. Aber die ganzen anderen Dinge, ne, die ganze Gewalt, die auch sie erlebt hat, ne, die,
ja, ich glaub,
die war so ja anscheinend normal. Also das war gesellschaftlich anscheinend so, ja, das haben die Leute so hingenommen. Ich meine, du hast ja auch gesagt, als sie wurde verheiratet an einen viel, viel älteren Mann, sie war 11 Jahre alt, dann wollte sie da nicht bleiben, aber es ist ja nicht so, dass sie zu ihren Eltern zurückgegangen ist, sondern sie ist zu ihrem Onkel gekommen. Also irgendwie fanden das alle, ja, Also es ist sehr, sehr schwer vorstellbar, finde ich, dieses ganze Leben ist schwer zu greifen.
Also dass es so wenige Jahre waren und so früh, das ist schon ganz schwierig, finde ich. Aber zu dem, was du jetzt sagst, auf dem Land, auf ihrem Dorf, wurde es anscheinend für normal genug geachtet. Aber wenn das jetzt landesweit in der Presse behandelt wird, vielleicht nicht mehr. Also da
das kann sein,
wird man wahrscheinlich schon anders darauf gucken, was die Polizei da gemacht hat und nicht gemacht hat.
Naja, also, aber das ist, erzähl weiter.
1994 sind wir, genau. Ihr Mann Singh Yadav scheint jetzt gestorben zu sein, das habe ich nicht so explizit gefunden, aber sie heiratet jedenfalls nochmal oder sie hat sich von ihm getrennt, das kann natürlich auch sein. Sie heiratet ein drittes Mal und wird vorübergehend Buddhistin. Dann protestiert sie gegen einen Film, der über sie gemacht werden sollte, der aber einfach ihre Geschichte nicht wiedergab, war sie der Meinung. Und sie wurde dabei unterstützt von Arundhati Roy, der Aktivistin und Schriftstellerin, die auch meinte, Pulan wird in diesem Film viel zu sehr als Opfer dargestellt und der Produzent hätte sie kein einziges Mal getroffen. Und tatsächlich wird der Film dann wohl zurückgezogen und sie bekommt 40.000 Pfund Entschädigung. Mhm. 1996 diktiert sie dann eben ihre Autobiografie an eine Französin und einen Franzosen. Ich fand das irgendwie so merkwürdig. Wir wissen ja, sie kann nicht lesen und schreiben. Wir wissen, wie sie aufgewachsen ist, gelebt hat. Und irgendwie fand ich sehr merkwürdig, diesen dicken Wälzer mit 500 Seiten zu lesen, aus der Ich-Perspektive. Und alles so wahnsinnig detailliert und halt literarisch aufbereitet. Und irgendwie konnte ich das nicht zusammenbringen.
Ja, man weiß dann nicht, was ist eigentlich ihre Stimme wirklich. Ne?
Genau.
Also wie viel davon ist Fiktion, weil die es aufgeschrieben haben, die wollen das Buch ja auch verkaufen.
Wenn es jetzt Interviews wären, wäre das, glaube ich, was anderes. Ja. Das hätte ich, glaube ich, sofort gelesen. Aber diese fiktionalisierte, schön gemachte Autobiografie, da wollte ich irgendwie nicht so richtig ran, muss ich sagen.
Ja, ja.
Aber die also wurde übersetzt, auch ins Englische, ins Deutsche.
Und das... Du hast am Anfang gesagt, noch ein Buch, was da damals dann in den 80ern erschienen ist.
Genau.
Das ist das, was
du dann gelesen hast. Worauf ich mich konzentriert habe. Genau.
Ja.
Das ist von Vena K. Delutra, Pulan Devi, die Legende einer indischen Banditin, halt in diesem Verlag Neue Kritik. Und der Verleger, glaube ich, hat ein Vorwort geschrieben, in dem steht, er wollte dieses Buch unbedingt machen, er wollte aber auch unbedingt, dass das eine Inderin schreibt oder eine Deutsche mit indischen mit indischer Familie. Und deswegen hat er diese Vena K. Delutra damit beauftragt. Und die ist dann auch nach Indien ins Gefängnis gereist. Das erzählt sie dann auch am Anfang und hat eben Interviews mit Pulan da geführt.
Ja, es erscheint mir auch irgendwie die bessere Quelle zu sein.
Ja,
also
genau.
Ich werde diesen französischen Journalisten nicht zu nahe treten, aber ja, ein bisschen schwierig.
Ja, war mir irgendwie so unangenehm. Ich wollte da gar nicht ran. Pulan Devi wird jetzt auch als Menschenrechtlerin tätig und zwar wird sie Politikerin in der linken Partei Samajwadi, wo sich die unteren Kasten versammeln und gewinnt 1996 und 1999 einen Sitz im Unterhaus des indischen Parlaments, wo sie sich einsetzt für Frauenrechte und jetzt doch für die bessere Versorgung der Armen. Sie sagt, ich will den Armen in den Dörfern Krankenhäuser, Schulen, Strom und sauberes Wasser bringen, die Kinderehe beenden und das Leben der Frauen verbessern. Leider kann sie das nicht mehr allzu lange machen, denn dieses Leben hat auch kein gutes Ende. Am 25. Juli 2001 wird sie erschossen.
Wahnsinn, oh Gott, ist das alles furchtbar.
Ja. Und der Mörder, ich hatte erzählt von diesem Massaker von Bemai, wo sie 20 Männer erschossen hat. Und einer dieser Männer hatte einen Cousin und das war wahrscheinlich der Mörder von.
Also Pulan auch Devi. Wieder Rache.
Auch
ne?
wieder Rache.
Also genau. Jetzt wieder umgekehrt.
Genau.
Okay.
Also sie war 37 Jahre und übrigens immer noch nicht verurteilt. Ihr Mörder wird verurteilt, er gesteht, kann dann flüchten, wird 2006 erneut verhaftet. Und wird 2014 verurteilt zu lebenslanger Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe von 100.000 Rupien. Aber keine Todesstrafe, es wäre möglich gewesen. Dieser dritte Mann, mit dem sie ja noch verheiratet war, Umed Singh, der sagt jetzt, er möchte einen Trust einrichten für ihre 1 Million Pfund, die sie hinterlassen hat. Wo sie jetzt dieses ganze Geld her hat. Also sie hat ja diese 40.000 Pfund Entschädigung bekommen für den Film, sie hat die Autobiografie geschrieben, aber wo jetzt diese 1 Million herkommen, weiß ich auch nicht. Er will jedenfalls einen Trust einrichten, ihre Schwestern und ihre Mutter sagen, aber der will sich daran nur bereichern. Außerdem hat er mit den Mördern bestimmt zusammengearbeitet. Ihr erster Mann, also der da in dem Weizenhaufen zurückgelassen wurde und im Esel durchs Dorf geführt wurde, der sagt jetzt, das Geld gehört mir, wir waren ja gar nicht geschieden.
Ja, logisch.
Was dann damit passiert ist, weiß ich leider nicht. Das stand dann da so genau nicht drin. Und ansonsten gab es noch einen anderen Film über sie, Biografie, eine Graphic Novel oder mehrere Geschichten über sie. Und immer ist sie so dieser mythische Outlaw, Rebel Queen, Bandit Queen. Oft auch noch sehr rassistisch, orientalistisch, kolonialistisch geprägt. Und ihre Partei, also diese Samajwadi-Partei und ihre Kaste, wollten ihr wohl mehrfach eine Statue errichten, was aber immer von der Polizei verhindert wurde. So, und dann habe ich zum Ende noch ein schönes Zitat von ihr, was ich, glaube ich, ein bisschen schlimm übersetzt habe. Aber es lautet, ich wurde geringer als ein Hund geboren und bin zu einer Königin geworden. Mein Zeugnis ist eine ausgestreckte Hand für all die Frauen, die von der Welt gedemütigt werden.
Ja, schönes Schlusswort. Ja, wow. So eine Frau hatten wir auch noch nicht.
Nee.
Ja, aber interessant ist das auf jeden Fall. Man weiß halt nicht so genau, was man davon halten soll. Ich weiß auch nicht so genau, wie die Lage heute für Frauen in Indien ist. Ich glaube, das ist immer noch nicht so richtig rosig. Also je nachdem, wie du geboren bist, ne? Was dein gesellschaftlicher Hintergrund ist.
Ja, ich finde es auch irgendwie zeigt eben gut, wie Frauen benachteiligt und klein gehalten werden und dass sie manchmal halt wirklich keinen Ausweg haben als so einen, was für uns eigentlich ziemlich absurd klingt. Es klingt ja wie so ein Abenteuerroman, aber dass sie wirklich keine Möglichkeit hat als Selbstmord, Prostitution oder Banditin werden. Das ist doch absurd.
Ja.
Ja, also ich glaube, sie muss einfach wahnsinnig stark gewesen sein und wahrscheinlich auch sehr wütend.
Ja, das glaube ich auch. Sehr wütend. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für diese Geschichte. Sind wir damit mit unserem Sommer-Special über, was hatten wir jetzt alles? Wir hatten eine Hehlerin, wir hatten eine mit einer Privatbank, die das Schneeballsystem erfunden hat. Wir hatten eine, die man vielleicht als Scharlatanin bezeichnen kann. Und jetzt noch eine Banditin. Weißt du, am Ende fällt uns doch noch einer ein.
Ja, wer weiß. Also wir haben ja jetzt noch einen Monat Zeit, um nochmal zu suchen. Aber ich glaube, jetzt ist unser Sommer erstmal vorbei. Jetzt kommen vielleicht wieder inspirierende Frauen.
Anders inspirierend.
Genau.
Also dann, bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unserer Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel. Und unter susannepopp.de und petra-hucke.de kommt ihr direkt zu uns oder ihr hinterlasst uns Feedback auf Instagram @frauenleben.podcast.